Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Die Wiener Konzertsaison 2024-25 beginnt mit einem illustren Orchestergastspiel. Das Cleveland Orchestra kommt wieder einmal in den Wiener Musikverein. Unter der Leitung seines Chefdirigenten Franz Welser-Möst hat die Musikergemeinschaft Werke von Richard Wagner, von Jahresregent Anton Bruckner, von Robert Schumann und Piotr Iljitsch Tschaikowski im Programm. Das ist insofern erfreulich, als es ja Bestrebungen gibt, die russische Kultur derzeit ganz auszuklammern, was vollkommen absurd ist. Fein, dass die amerikanischen Gäste Tschaikowskis 5. Symphonie als wichtigen Teil unseres europäischen Kulturerbes begreifen. Grund genug, den Musiksalon diesmal jenen Tschaikowski-Symphonien zu widmen, die aus den internationalen Konzertprogrammen in den vergangenen Jahrzehnten nicht wegzudenken waren. 6 Symphonien hat Tschaikowski komponiert und nummeriert. Dazu gibt es noch die programmatische Manfred-Symphonie. Und von diesen 7 Symphonien sind die nummerierten Symphonien 4, 5 und 6 Teil des Kanons geworden. Immer wieder gespielt, immer wieder aufgenommen im Schallplattenstudio. Oft auch kritisiert worden als etwas kitschig, was besonders ungerecht ist. Tschaikowskis Symphonien sind große Musik, daran besteht mit Sicherheit kein Zweifel. Und wenn noch einer besteht, dann bleiben Sie jetzt bitte dran. Wir widmen uns in der Folge den Symphonien 4 bis 6, 3 absoluten Meisterwerken. Prägnanten Motiv beginnt die Symphonie Nummer 4 in F-Moll von Piotr Iljitsch Tschaikowski. Es ist ganz eindeutig Programmmusik, was da erklingt, denn das ist, daran besteht wahrscheinlich auch für den unvorbereiteten Hörer kein Zweifel, ein Schicksalsmotiv. Genau als solches hat es der Komponist auch bezeichnet, im Briefwechsel, dem legendären Briefwechsel mit seiner Brieffreundin und Förderin Nadjeschta von Meck. Dieser Briefwechsel hat genau zur Zeit der Komposition dieser 4. Symphonie begonnen, die entstanden ist in schweren Zeiten. Tschaikowski hat sich trotz seiner ganz anders gelagerten erotischen Neigungen mit einer jungen Verehrerin verheiratet und diese Ehe endete in einem Desaster. Viel lieber hat sich Tschaikowski mit seiner Brieffreundin von Meck über die Dinge der Kunst und des Lebens unterhalten und seine Leidenschaften in der Musik ausgelebt. Ein Schicksalsmotiv also am Beginn eines Werks, das 1877 etwa gleichzeitig mit der Oper Eugen Onegin entstanden ist. Die Geschichte der unglücklichen Ehe mit der Konservatoriumsstudentin Antonia Ivanovna, die findet in dieser Musik ihren Niederschlag. Unsere Symphonie, schreibt Tschaikowski, nicht an seine Frau, sondern eben an Frau von Meck, der das Stück auch gewidmet ist. Meinem besten Freund steht auf der Partitur. Am 10. Februar 1878 ist das Werk in Moskau unter Nikolai Rubinsteins Leitung uraufgeführt worden. Dass wir ziemlich genau über den Inhalt, über den Gehalt dieser Musik Bescheid wissen, also das, was zwischen den Notenzeilen steht, das verdanken wir eben dem Briefwechsel. Das eben gehörte Schicksalsmotiv hat Tschaikowski als den Kern der ganzen Symphonie bezeichnet. Dieser Kern, das ist ein tönendes Damoklesschwert, das über unseren Häuptern schwebt, auch wenn die Musik in ganz andere, freundlichere Regionen abschweift. dass die Symphonie, die so schicksalsschwer beginnt, von inneren seelischen Kämpfen handelt. Das ist wohl offenkundig und das bleibt uns auch nicht verborgen, wenn das Hauptthema des ersten Satzes erklingt, ein gewundenes, verzweifeltes, grüblerisches Thema, das immer weiter gesteigert wird. Mit dem Schicksalsmotiv hat es nichts zu tun, aber die Stimmung dieses ersten Satzes, der so verzweifelt begonnen hat, die führt es weiter in hochexpressive Regionen. Solchen verzweifelten Stimmung entfliehen. Wir suchen Rat im Briefwechsel Tschaikowskis mit Nadjeschta von Meck. Durch Traum, Fantasie, durch Kunst. Tschaikowski spricht davon, dass das zweite Thema des ersten Satzes einer Traumwelt angehöre. Die Musik, die schildert eine Flucht vor der Wirklichkeit. Klingen also die Traumvisionen, euphorische Beschwörungen einer allerdings trügerischen Hoffnung. Trügerisch, denn statt zu träumen, kann der Mensch auch gegen sein Schicksal anzukämpfen versuchen. Tschaikowski hat in jener Phase seiner künstlerischen Entwicklung noch sehr damit gehadert, wie schwer es sei, inhaltliche Programme, die seine Musik irgendwie immer hatte, mit der klassischen Form zu kombinieren. Aber für Kämpfe aller Art ist die Durchführung des klassischen Sonatenhauptsatzes wohl ein idealer Platz. Auf diese Weise gelingt dem Komponisten durch seine Inhalte, die er transportieren möchte, durch die Dramatik der Erzählung, eine romantische Neudefinition des klassischen Formenkanons. Das Schicksalsmotiv des Beginns kehrt nun zurück. Es bricht ein in die verzweifelten Kämpfe, die in der Durchführung thematisiert werden. Und es verscheucht alle Hoffnungen mit höchster, mit brutaler Gewalt. Rückkehr der anfänglichen Hoffnungslosigkeit, die wird in der Coda des Kopfsatzes dieser vierten Symphonie noch einmal in Form eines Geschwindmarschs in eine infernalische Schlusswirkung verwandelt. Diesen Seelenstürmen setzt Tschaikowski in den Mittelsätzen ein Idyll entgegen. Eine Traumlandschaft, wie er in den Briefen an Nadjeschta auch schreibt. Zunächst gibt es eine melancholische Canzonetta. Das ist die Schwanenseewelt. Sie scheint in der vierten Symphonie nun nachzuklingen und wieder ist es die Oboe, die diesen Gesang, diesen traurigen, melancholischen Gesang anstimmt. Wie schon im ersten Satz sucht die Musik nach fantastischen, nach traumhaften Auswegen aus der Melancholie. Sie wird überschwänglich und leidenschaftlich. Thank you. wirklich fröhlich wird die Musik der vierten Symphonie von Tschaikowski dann im dritten Satz, im Scherzo. Ein singuläres Konzert der gezupften Töne, wie es sonst kaum je komponiert worden ist. Ausgenommen vielleicht von den Wiener Walzerbrüdern Strauss in ihren beliebten Pizzicato-Polkas. Tschaikowski hat die Musik von Johann und Josef Strauss natürlich gekannt. Er verdankte ja Johann Strauss eine seiner frühesten öffentlichen Aufführungen. Amüsant, wie Tschaikowski in diesem Satz spielerisch mit dem Formproblem umgeht. Der Mittelteil ist ein marschartiges Stück für die Bläser und zu guter Letzt vereinigen sich das Pizzicato der Streicher und der Bläsermarsch. Das Finale der vierten Symphonie beginnt dann, als ob alle Zweifel längst überwunden wären. Wir finden uns mitten in einem orgiastischen Volksfest. Aber der Schein trügt, das Schicksalsmotiv, mit dem die Symphonie begonnen hatte, bricht auch in dieses fröhliche Treiben herein und scheint für einen Moment zumindest alles zunichte zu machen. Thank you. Trotzdem endet die Symphonie in fröhlichem F-Dur, fast ein bisschen lärmend. Tschaikowski hat gegenüber Nadjezda von Meck auch erklärt, worum es hier eigentlich geht. Das ist kein positiver Schluss, für ihn nicht. Das Fatum, das hat uns gerade fühlen lassen, dass hier inmitten eines vielleicht fröhlichen Volkstreibens ein einsamer Mensch steht, der völlig unverstanden den Unbilden seiner Umwelt ausgesetzt ist. Und wenn ein Fest gefeiert wird, dann gehört er jedenfalls nicht dazu. Das Publikum nimmt das fröhliche Finale seit der Uraufführung als das, was es ist, ein effektvoller Chaos, in dem das Orchester triumphieren kann, wenn es denn technisch diese Musik bewältigt. Und so konnte es nicht ausbleiben, dass diese vierte Tschaikowski eine der meistgespielten Symphonien geworden ist im symphonischen Kanon. Die eigene Einschätzung des Komponisten gegenüber diesem Stück war schwankend. Einmal war er zufrieden, dann wieder verzweifelt über die nach wie vor vorhandene Scheu vor den klassischen Formen. Die waren seit Beethoven natürlich für alle gültig, aber kaum jemand hat sie sinnvoll zu erfüllen verstanden. Denken wir an Brahms, der 40 Jahre gebraucht hat, bis er seine erste Symphonie vorgelegt hat. Der Widerspruch zwischen dem, was die Musik der Romantik ausdrücken wollte, also sehr Subjektives, und dem, was eine klassische Symphonie vorstellt, ein architektonisch perfektes Kunstwerk, der war unüberbrückbar für viele, oder schien es zumindest. So haben sich nicht nur Brahms oder Bruckner, sondern eben auch Tschaikowski an dieser symphonischen Form abarbeiten müssen. Was den inneren Zusammenhalt seiner vierten Symphonie betrifft, hat er in den Briefen an seine Brieffreundin auf dieses Schicksalsmotiv verwiesen, das da im vierten Satz eben so niederschmetternd zurückkehrt. Aber es war ihm als musikalischem Architekten wohl klar, dass dieses Schicksalsmotiv in diesem Fall nur eine sehr äußerliche Klammer bedeutet hat. Das Motiv an sich sprechend, dramaturgisch vollkommen klar einzusetzen, war, was die musikalische Motivarbeit betrifft, vollkommen isoliert. Es hatte eigentlich nichts mit dem übrigen musikalischen Material der Symphonie zu tun. Das sollte sich nun grundlegend ändern. Es ist ja nach der vierten Symphonie eine schöpferische Pause eingetreten bei Tschaikowski. 10 Jahre hat es gedauert, bis er wieder eine Symphonie vorgelegt hat, die er in die Reihe seiner offiziellen Symphonien eingegliedert hat, indem er sie wieder nummeriert hat. Es war dann die Nummer 5. Dazwischen ist eine Programmsymphonie nach Lord Byrons Manfred entstanden. Das ist also Musik, die hat er nicht als fünfte Symphonie bezeichnet, sondern das sollte eine Tondichtung in mehreren Sätzen werden, wie die Symphonie Fantastique von Hector Berlioz zum Beispiel. Während der Pause zwischen der vierten und der fünften Symphonie war Tschaikowski mehr als einmal völlig verzweifelt. Ich habe mich ausgeschrieben, hat er an Nadjezda von Meck geschrieben. Und doch hat er 1888 dann plötzlich ein Hochplateau des künstlerischen Schaffens und der Inspiration erreicht und in wenigen Wochen in seiner Datscha in Klin die fünfte Symphonie komponiert. Zumindest für den Moment war die Verzweiflung einer euphorischen Stimmung gewichen. Im Jahr 1888 ist das Stück nicht nur entstanden, sondern im November auch unter Tschaikowskis eigener Leitung uraufgeführt worden. Und wiederum gibt es in dieser Symphonie ein Leitthema. Diesmal ist es allerdings effektiv formbildend geworden für die Symphonie. Wiederum steht es unvermittelt am Beginn des Werks. Ganz eindeutig ein Motto. Wir dürfen auch im Konzertsaal nie vergessen, dass Pjotr Iljitsch Tschaikowski auch ein Bühnenkomponist gewesen ist. Die Oper ist bei ihm nie weit weg. Die Dramatik auch nicht am Konzertpodium. Wie die vierte parallel zu Eugen Onegin ist auch die fünfte Symphonie parallel zu einer Oper entstanden. Diesmal ist es Picdam und es ist interessant, dass das Hauptthema des ersten Satzes der fünften Symphonie eng verwandt ist mit jenem Motiv, das gleich am Beginn der Oper Picdam zu hören ist. Daraus wird in der Symphonie das folgende Thema. Anders als in der vierten Symphonie, wo das Schicksalsmotiv nur an dramaturgischen Nahtstellen vorkommt, um uns daran zu erinnern, dass irgendwelche Höhenflüge lyrischer oder fantastischer Natur immer nur von kurzer Dauer sein können, verwendet Tschaikowski das entsprechende Motto-Thema, das Schicksalsmotiv der fünften Symphonie, während aller vier Sätze immer wieder. Im ersten Satz, dessen Allegro-Teil mit der schwungvollen Steigerung des Picdam-Motivs beginnt, wie wir es eben gehört haben. Da gibt es im zweiten, dem lyrischen Seitenthema, dann Umspielungen, die ganz eindeutig Varianten des theatralischen Motto-Themas sind. Übrigens gibt sich der erste Satz der fünften so kämpferisch, verzweifelt, aufwallend wie der erste Satz der vierten Symphonie. Anders als bei der vierten haben wir vom Komponisten aber keine detailgenauen Angaben, worum es inhaltlich in den vier Sätzen gehen sollte. Aber für einige Passagen gibt es doch ein paar Hinweise. Wiederum geht es um das Porträt eines gequälten, eines zweifelnden Geistes. Für den zweiten Satz heißt es, soll ich mich dem Glauben in die Arme werfen? Die Musik spiegelt offenkundig die Suche nach Ruhe und wohl auch nach Liebe. Thank you. Wie schon in der vierten Symphonie schwingen sich die lyrischen Gedanken, die hoffnungsvollen Gedanken auch im langsamen Satz der fünften von Tschaikowski zu großen Steigerungswellen auf. Und wie schon in der vierten erklingt das Schicksalsmotiv in jenem Moment, in dem man sich als Hörer ganz sicher ist, alle Zweifel jetzt endgültig überwunden zu haben. Derartig drastische Effekte wird nach Tschaikowski wieder Gustav Mahler setzen. So schlägt also wieder das Schicksal zu. Der Hörer kann kaum glauben, dass es hier nur, wie Tschaikowski angedeutet hat, um religiöse Zweifel gehen sollte. Der dritte Satz ist dann tröstlich, ein Walzer, eine Oase der Ruhe und Ausgeglichenheit. Da kommt fast Freude auf. Wie schon im Pizzicato-Scherzo der vierten Symphonie überlagern sich dann der rasante Mittelteil und der elegante Walzer, um am Schluss doch einem Zitat des Schicksalsmotivs Platz zu machen. Aber das wirkt hier beinahe schon gezähmt wie eine Erinnerung. Also dieses Schicksalsmotiv der fünften Symphonie, das wird in diesem Fall anders als jenes der vierten formbildend. Es verwandelt sich, es wird behandelt wie ein Motiv, wie ein musikalisches Thema, das, wie Alban Berg das später bezeichnet hat, Schicksale erleidet. Entsprechend basiert das Finale erneut auf dem Schicksalsthema. Es beginnt aber mit einer hymnischen, ganz positiv tönenden Variante. Wir steuern also ganz offenkundig einem guten Ende der Geschichte entgegen, einem triumphalen Schluss. Aber das Happy End, das sich hier andeutet am Beginn des Finalsatzes, das muss schon erst erkämpft werden. Die Seelenstürme des ersten Satzes, sie kehren wieder. Über einem Paukenwirbel bricht der Kampf so richtig los. Spannend ist der Schluss des Satzes. Die Steigerungen rasen einem scheinbaren Höhepunkt entgegen. Da kommt in den Aufführungen oft, wenn der Dirigent nicht aufpasst, Applaus an der falschen Stelle, weil das Publikum glaubt, die Musik sei schon zu Ende. Dabei folgt eine effektvolle Coda. Genau genommen sind es drei, die aneinander gekettet werden. Zunächst eine triumphale Variante des einleitenden Schicksalsmotivs, dann eine rasante Überleitungspassage und ein hymnischer Schluss. Diesmal hat man nicht das Gefühl, dass der eigentliche Held der Erzählung als einsamer Streiter seiner Sache inmitten eines fröhlichen Volkstrubels steht und nicht verstanden wird. Diesmal meint es der Komponist mit dem positiven Schluss seiner Symphonie offenkundig ernst. Es ist bezeichnend, dass der skeptische Pjotr Iljitsch Tschaikowski das Werk zunächst einmal nicht mochte. Erst eine Aufführung in Hamburg, die Begeisterung nicht nur bei den Hörern, sondern auch bei den Musikern entfacht hat, die hat seine Einstellung geändert. Plötzlich schreibt er an den Bruder Modest: Das Ergebnis der Aufführung ist, dass ich die Symphonie wieder mag. Trotz dem sieghaften Schluss sozusagen. Umso erschütternder dann die 5 Jahre später komponierte programmatische 6. Symphonie, die in ein einzigartiges Adagio-Finale mündet und die Handlung der 5. sozusagen umkehrt. Auch die 6. wächst aus einem düster treuenden Beginn heraus, findet dann zu leidenschaftlichen Aufwallungen und Seelenkämpfen, um nach einem auftrumpfenden Allegro-Satz in einen desaströsen Schluss zu münden. Die Musik erlischt förmlich, trostlos nach einem orthodoxen Todeschoral. Dieses Werk, die sogenannte Pathetik, basiert auf einem inhaltlichen Konzept für eine zunächst in S-Dur geplante Symphonie, die Tschaikowski das Leben nennen wollte. Alle Stufen des menschlichen Lebens sollten da enthalten sein, von Jugend und Hoffnung und Glück über Leiden und Kämpfe bis zur Todesahnung und Verzweiflung. Diese Symphonie hat Tschaikowski skizziert, dann aber verworfen und das Material für sein 3. Klavierkonzert verwendet. Das Programm, das geheime Programm zu Das Leben, dürfte aber etwas verändert in die letzte nummerierte Symphonie, die 6., die H-Moll-Symphonie, eingegangen sein. Tschaikowski wollte sie Programmsymphonie nennen, ohne ein Programm zu definieren, und sein Bruder Modest hat dann gemeint, nenn sie doch die Pathetische. Dabei ist es geblieben, als Pathetik ist die 6. Tschaikowski ein Welterfolg geworden. Und das, obwohl die Geschichte, wie gesagt, schlecht ausgeht, eine der ganz wenigen Symphonien, die langsam und ganz trostlos enden. Populär geworden ist die Pathetik natürlich nicht wegen dieses Schlusses, sondern wegen einiger Melodien, die auch als Schlager herausgelöst ein Eigenleben geführt haben. Was für ein Gegensatz zum düsteren Symphoniebeginn, der aus tiefsten Regionen des Orchesterklangs heraufsteigt. Von einem Fagott wird in tiefer Lage das Thema vorgestellt. Mittlerweile beherrscht Tschaikowski die symphonische Form zur Genüge und formt aus diesem aus den Abgründen heraufsteigenden Schicksalsmotiv in höherer Lage in den Violinen gleich das Hauptmotiv des losstürmenden Allegro-Teils, das in einem schicksalhaften Wirbel gesteigert wird und durch alle Instrumentengruppen gejagt. Thank you. Diese wilde Jagd wird im Mittelteil des Satzes noch ins Hysterische gesteigert. Tschaikowski zwingt hier Durchführung und Reprise des klassischen Sonatensatzes in eins zusammen, wie das andere Komponisten in jenen Jahren auch getan haben. Bei ihm steht die Ausdruckswut an erster Stelle. Immer wieder kehrt aber das melodische Liebesmotiv zurück. Es gibt uns Hoffnung. Im zweiten Satz, wie in den anderen Symphonien auch, gibt es eine Oase der Ruhe. Allerdings tanzt der Walzer, der hier getanzt wird, auf unsicherem Grund. Es ist kein Dreivierteltakt, sondern ein Fünfvierteltakt. Dass es ein Walzer ist, daran besteht wohl beim Hören kein Zweifel. Und wer zweifelt, den belehrt Tschaikowski selbst eines Besseren. Er hat in jenen Jahren auch ein Klavierstück geschrieben, das heißt Walzer im Fünfertakt. Also Take Five auf Russisch sozusagen. Die Unsicherheit mündet im Mittelteil des zweiten Satzes in eine ungeheuer depressive Passage über pochenden Herzschlägen der Pauke. Apropos formale Beherrschung, Tschaikowski generiert dieses Lamentoso, wenn man genau aufpasst, aus dem lyrischen, schönen, melodischen Seitensatz des ersten Satzes. Es ist ja eine absteigende Tonleiterfolge, die da gesungen wird. Im ersten Satz in Dur und hier in Moll. Die Motive dieser Symphonie sind eng miteinander verwandt. Im Sinne von Alban Berg, den wir schon zitiert haben, erleiden sie Schicksale. Und im Sinne dieser Schicksalsgläubigkeit können wir nicht annehmen, dass das, was als dritter Satz folgt, ein triumphaler, strahlender Marsch in aufgewecktestem, positivsten Dur, das letzte Wort in dieser Geschichte, die diese Symphonie erzählt, gewesen sein könnte. Schluss dieses Satzes ist dermaßen effektvoll, dass immer wieder Applaus kommt. Auch das Publikum kann nicht glauben, sofern es die Symphonie nicht längst kennt, dass diese Klänge nicht die Schlusstakte sein sollten. Es hat sogar Dirigenten gegeben in Amerika, die die Reihenfolge der Sätze vertauscht haben und diesen dritten Satz ans Ende gesetzt haben. Applaus haben sie sicher viel dafür bekommen. Aber gegen den Geist Tschaikowskis haben sie sich versündigt. Der hat ein Adagio Lamentoso, ein klagendes Adagio, ursprünglich interessanterweise ein Andante, ans Ende seiner Symphonie gesetzt. Wieder kehrt die absteigende Tonleiter zurück. Im ersten Satz war sie ein Hoffnungsträger. Spätestens seit dem Mittelteil des zweiten Satzes wissen wir, dass es sich hier wiederum um ein verstecktes Schicksalsmotiv Tschaikowskis handelt. Und noch einmal verwandelt sich diese absteigende Tonleiter und verkehrt sich in ihr Gegenteil. Der Mittelteil des Finalsatzes wird zu einem tröstlichen Traumbild, das leider Illusion bleibt. Aber die absteigende Tonleiter bleibt sich immer gleich, nur dass sie jetzt wiederum in Dur erklingt. Tschaikowski steigert sie weiter und weiter, immer intensiver, aber auf dem Höhepunkt bricht alles in sich zusammen. Musikfreunde, die Tschaikowski gern als Kitschkomponisten abtun, die seien hier darauf hingewiesen, dass niemand geringerer als Gustav Mahler sich diese Passage aus der 6. Symphonie, wie übrigens auch den gesamten formalen Aufbau des Werks, in seiner berühmten 9. Symphonie zum Vorbild genommen hat. Im ersten Satz der 9. Mahler sind die Verbindungen zu Tschaikowski zum Greifen deutlich. Thank you. Beklemmend sind die biografischen Konnotationen. Pjotr Iljitsch Tschaikowski hat die Uraufführung seiner Pathetik erlebt, nicht mehr allerdings ihren Welterfolg. Sie hat kurz nach der Uraufführung einen weltweiten Siegeszug angetreten. Der Komponist aber ist wenige Tage nach der Uraufführung gestorben. Man munkelt, es sei Selbstmord gewesen, ein anbefohlener Selbstmord im Gefolge eines Geheimprozesses, den ehemalige Schulkollegen gegen ihn angestrengt hatten, weil man ihm vorwarf, erotische Beziehungen zu seinem Neffen gehabt zu haben. Wie auch immer, Tschaikowski hat hier sein eigenes Requiem komponiert. Mit dem beklemmenden Schluss der Symphonie Pathetique, der sechsten Symphonie von Pjotr Iljitsch Tschaikowski, ist unser kleiner Rundgang durch die drei großen beliebten Symphonien dieses Komponisten beendet. Die Ausschnitte aus den Tschaikowskis Symphonien stammten aus der berühmten, bei der Deutschen Grammophon erschienenen Aufnahme durch die damaligen Leningrader Philharmoniker unter der Leitung ihres legendären Chefdirigenten Jewgeni Mrawinski. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.